Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet, und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Ja, mit dem Einstieg darf ich euch halt ganz herzlich begrüßen wieder zu unserem Podcast. Heute wollen wir euch ein bisschen entführen in die zauberhafte und mystische Welt der Märchen. Caro und ich, wir haben uns überlegt, wie wirken denn eigentlich Märchen auf Kinder und welche Märchen kennen wir vielleicht auch noch aus unserer Kindheit und warum fesseln ein Märchen oft so? Und weil das Ganze ist uns recht theoretisch und trocken rübergekommen da, werden wir das anhand von 3 Märchenmacher, die wir uns rausgesucht haben und welche 3 das haben und wie die in unsere Augen wirken und was man vielleicht beachten soll, wenn man so eine Märchenstunde macht, das erfahrt ihr heute in unserem Podcast.
Bevor wir jetzt mit den Praxisbeispielen beginnen, wollen wir euch kurz in die Geschichte ein bisschen der Märchen entführen, beziehungsweise euch einfach ein bisschen was darüber erzählen, wie denn diese Märchen entstanden sind. Ganz früher waren die Geschichten tatsächlich eher für Erwachsene gedacht, als dass sie für Kinder gedacht waren. Und weil früher ganz viele Erwachsene ja nicht lesen konnten, wurden sie meistens nur mündlich überliefert. Die Märchen haben früher moralische und gesellschaftliche Missstände aufgezeigt. Und weil es so bildhaft war, konnten sich dann dadurch die Menschen einfach viel mehr drunter vorstellen. Auch war das ganz oft so, dass diese Märchen oder die Geschichten Lichtblicke im grausamen Alltag waren, weil früher im Mittelalter einfach ja ganz viele Dinge ja eher grausam, düster und auch sehr gefährlich waren. Irgendwann ist es dazu gekommen, dass Märchen als Erziehungsmethoden eingesetzt wurden, weil sie einfach mit viel Angst verbunden waren und Verbote beinhaltet haben und die Eltern wollten, dass die Kinder sich dadurch mehr an die Regeln halten. Wie zum Beispiel, dass sie wie bei dem Märchen Rotkäppchen nicht vom rechten Weg abkommen. Die ersten Märchen, die man gedruckt gefunden hat, waren 1550 in Italien. Damals war es einfach überlebenswichtig, nicht vom Weg abzukommen, weil einfach der Tod und das Leben viel näher beieinander waren, wie es das heute der Fall ist.
Dann kam die in Anführungszeichen modernere Welt. Ungefähr seit dem 20. Jahrhundert, der tut man sich ja immer mehr wissenschaftlich mit Märchen auseinandersetzen. Zum Beispiel hat sich die moderne Psychologie, wo auch der Sigmund Freud dazuzählt, mit der entwicklungsfördernden Wirkung von Märchen auf die kindliche Entwicklung spezialisiert und haben das erforscht und haben da gewisse Versuche auch damit gemacht. Und man hat sich quasi die Frage gestellt, ob Märchen tiefenpsychologisch betrachtet Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung haben.
Wir glauben, dass jeder sich zu dem Thema Märchen seine eigene Meinung bilden sollte. Ich glaube, jeder weiß, um was es im Märchen von Hänsel und Gretel geht. Weiterhin muss man natürlich sehen, was für die Kinder dafür Erlebnisse drinstecken, die sie vielleicht auch in ihrem realen Leben machen können. Und da ist eine der größten, Ängste tatsächlich, dass sie von ihren Eltern verlassen werden. Und aber auch die Dunkelheit, die sie im Wald erleben.
Was in dem Märchen auch drin vorkommt, aber das ist für die heutige Zeit nicht mehr ganz so relevant. Das ist dieses, ich muss hungern, also Hunger erleiden müssen. Und was wieder in die moderne Welt anpasst, ist das Böse, das Unbegreifliche, das da drin vorkommt. Also zusammengefasst kann man quasi sagen, es werden so Urängste der Kinder aufgegriffen.
Ja, viele Kritiker aus der heutigen Zeit sagen oder vergleichen tatsächlich das Märchen Hänsel und Gretel auch in einer gewissen Art und Weise mit dem Kannibalismus, weil ja die Hexe Hänsel und Gretel gerne essen würde. Wobei das aus unserer Sicht eher weniger mit den Urängsten vergleichbar ist, wie zum Beispiel das Verlassenwerden von Mama und Papa. Und da, finde ich, ist es schon so, dass die Kinder im Vergleich, wenn man das jetzt mal so runterbricht, ja diese Urangst auch vor allem jetzt in der Zeit, wenn wieder die Eingewöhnungen starten, ja auch schon auch immer noch haben. Also das heißt, sie haben Angst, dass die Mama oder der Papa, wenn sie sie in den Kindergarten bringen, einfach nicht mehr kommen. Und ich glaube auch, dass ganz viele Kinder mit den Urängsten auch noch weiterhin geplagt sind, sage ich jetzt mal, dass sie in der Dunkelheit zum Beispiel Angst haben. Und das ist ja was in diesem Märchen ganz vermehrt oder ganz extrem auch zu finden ist.
Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, dass in so einem Märchen, durch das, dass das ja alles so ein bisschen unbegreiflich ist und sehr fantasievoll ist, man nicht unterschätzen darf, was die kindliche Fantasie dort raus auch nur sich spinnt. Nicht nur dass es da tatsächlich um einen Verlassenwerden geht und dass da Fragen aufkommen bei den Kindern. Oh Gott, warum tut die Mama oder der Papa die Kinder verlassen? Und oh Gott, die werden in einen Käfig eingesperrt und dann wird da eine Hexe verbrannt. Das sind ja alles Dinge, die haben diese Kinder, wenn alles gut gegangen ist, noch nie so erleben müssen. Und da ist jetzt zum Beispiel Kannibalismus etwas, das natürlich sehr, sehr weit entfernt ist von der kindlichen Vorstellung her. Aber wie Caro gerade schon gesagt hat, gerade bei der Eingewöhnung kommt natürlich das Thema Verlassen jetzt auch wieder mit dazu. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist einem vielleicht auch bewusst, dass solche Ängste bei Kindern ausgelöst werden können, wenn man so ein Märchen verzeiht. Und von daher ist es ganz wichtig, dass man zum Beispiel Hänsel und Gretel vielleicht jetzt nicht unbedingt einem Kind verzeiht, das 3 oder 4 Jahre alt ist, beziehungsweise wenn man dann so ein Märchen verzeiht, dass man sich dann noch die Zeit nimmt und die Kinder dieses Märchen im wahrsten Sinne des Wortes erklärt.
Ja, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man dann diese Dinge, die da passieren, in einer gewissen Art und Weise einfach aufarbeitet mit den Kindern und ihnen dann dadurch vielleicht auch die ein oder andere Angst einfach nehmen kann.
Weil was in einem Märchen, ja, ich denke jetzt mal eigentlich bei fast alle Märchen, nicht beim jedem Märchen ist das so, aber es ist immer so, dass das Positive quasi, also das Gute, das triumphiert und das Böse wird besiegt. Und das ist ja das, was dann die Kinder quasi mit ihrem kindlichen Gerechtigkeitssinn wieder zugute kommt. Am Ende ist es immer so, alles wird gut, du bist nicht alleine, es wird jemand gerettet. Und das ist wichtig, dass am Ende ein Märchen immer positiv endet für die Kinder. Es gibt ein Märchen, wie zum Beispiel das Mädchen mit den Schwefelhölzern, das endet ja nicht unbedingt positiv, weil das Mädchen stirbt ja am Ende. So ein Märchen fanden wir jetzt persönlich eher unpassend für Kinder im Elementarbereich, weil wir so ist für das als positiv verkaufen, dass dieses Mädchen am Ende erfriert. Gut, das ist dann bei der Großmutter, aber das ist zu weit noch in der Fantasiewelt, noch zu weit unbegreiflich für Kinder in dem Alter.
Da sagst du auch ganz was Wichtiges und du hast es ja vorher auch schon angesprochen mit der Fantasie der Kinder. Ja, die Märchen, so wie wir es auch vorher schon gesagt haben, eher eine mündliche Überlieferung sind und sich dadurch die Kinder selber eine Fantasiewelt schaffen konnten oder selber ja den Wolf so schlimm darstellen konnten in ihrer Fantasie, wie sie es halt auch aushalten können. In der heutigen Zeit ist es eben durch diese Disney-Pixar-Filme so, dass die Kinder oft ja schon eine vorgegebene Sache haben und da vielleicht auch das ein oder andere gruseliger erscheint, wie es in der kindlichen Fantasie wäre, wenn man ihnen nur die Geschichte erzählt.
Und wenn man das jetzt halt aufgreift und sagt, man möchte zum Beispiel Hänsel und Gretel im Kindergarten, im Hort oder irgendwo einfach verzeihen, dann muss man sich einfach immer überlegen, wie baue ich denn meine Märchenwelt auf? Wie beschreibe ich vielleicht auch den bösen Wolf oder eben die Hexe oder ähnliches, damit das Kind immer die Chance hat, im eigenen Schutz der Fantasie dieses Märchen zu erleben. Weil das Schöne an der kindlichen Fantasie ist nämlich auch, dass ein Kind dann abschalten kann und sich etwas viel schöner vorstellen kann, als es vielleicht in der Realität tatsächlich ist, weil es sich dadurch selbst schützt, um zu sagen, kann ich sowieso nicht verarbeiten, weiß ich überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann wird eher sich der Wald vorgestellt, weiß ich, bei Rotkäppchen vielleicht noch die blühende Wiese, wo es dann Blumen sammelt und nicht das ganz dramatisch Schlimme.
Ja, und jedes Kind hat ja seine eigene Grenze, was es aushalten kann. Und so kann sich jedes Kind seine eigene Grenze einfach selber spannen und muss das aber auch nicht den anderen Kindern verbalisieren, wie weit die Grenze auch geht.
Ja, und neben Hänsel und Gretel haben wir uns nur für 2 andere Märchen entschieden. Und eins zum Beispiel davon ist das Märchen Aschenputtel. Eines der Märchen schlechthin, vor allen Dingen bei den Mädels, wahnsinnig beliebt. Und ein Märchen, das wieder so komplett anders eigentlich ist, als bei Hänsel und Gretel. Bei Hänsel und Gretel geht's eben um Kinder und ums Hungern und um das Besiegen der bösen Hexe. Und bei Aschenputtel sind wir jetzt auf einmal in einer Prinzessinnen-, Prinzen- und Zauberwelt angelangt, wo weniger Realität nur drin ist, wie zum Beispiel bei Hänsel und Gretel.
Aschenputtel ist halt einfach so ein komplett anderes Märchen wie Hänsel und Gretel. Bei Hänsel und Gretel geht's, wie wir es vorher schon gesagt haben, um Urängste und bei Aschenputtel ist es ja eher so, dass man sich in so eine fantastische Welt fallen lassen kann und einfach flüchten kann und ja, jeder hat ein anderes Bild vor Augen, wenn er an diesen Kürbis denkt, der dann zur Kutsche wird. Außer man hat natürlich diese Disney-Vorlage vor Augen. Aber im Normalfall ist bei den Kindern ja so, dass sich jeder diese Kutsche anders vorstellt. Die ist, bei dem einen ist sie weiß, beim anderen ist sie blau, bei dem nächsten ist sie rosa. Und das ist ja das Schöne an dem Märchen Aschenputtel. Und ich glaube, dass dieses Märchen noch ein wenig geeigneter ist, um einen Einstieg ins Thema Märchenwelt bei den Kindern ja zu haben.
Ja, ihr habt da ganz tolles Zitat gefunden. Wir haben uns schon überlegt, ob wir das vielleicht heikler zum Einstieg hergenommen hätten, aber wir haben es jetzt nicht gemacht, wie ihr gemerkt habt. Und zwar habe ich das gefunden, da heißt es: Märchen sind mehr als wahr, nicht weil sie uns sagen, dass es Drachen gibt, sondern weil sie uns sagen, dass die Drachen besiegt werden können. Und im Endeffekt ist es bei Aschenputtel ja auch so. Dieses Böse in Anführungszeichen, der Drache, sprich diese Stiefmutter, die das Aschenputtel ja dann hat, und die zwei Stiefschwestern, die werden im Endeffekt ja besiegt durch diese fantasievolle und zauberhafte Welt, in die sich dieses Aschenputtel flüchtet, und am Ende wird sie dann Prinzessin und heiratet ihren Prinzen. Und klar, das Aschenputtel verliert ihr Mama, sie ist dann quasi halbweise, dann wird sie vollweise, weil ihr Vater ja am Ende dann auch noch stirbt, aber trotzdem ist dieses Märchen geprägt durch diesen Zauber, durch dieses Glitzer, durch dieses am Ende ist alles gut und die blöde Stiefmutter, die wird eigentlich besiegt. Und dann gibt's ja noch unser drittes Märchen. Ein Märchen, das der Caro und mir total gut gefällt, und zwar Frau Holle. Und im Vergleich zu Hänsel und Gretel und Aschenputtel ist die Frau Holle ein totales Wechselmärchen im Endeffekt. Das beginnt in der Realität und dann wird es komplett fantasievoll und dann schwappt es wieder ins Reale über, weil ganz viele Kinder, wenn es nämlich bei uns schneit, tatsächlich sagen: Oh, die Frau Holle schüttelt jetzt die Betten aus. Und das ist jetzt zum Beispiel, Hänsel und Gretel spielt in unseren Augen zu 99% in irgendwas Realem. Es ist ein Wald, es gibt ein Haus, es ist der Tod der Mutter und so weiter. Dann kommt Aschenputtel, das ist so 50-50. Das beginnt absolut real, weil das kann passieren, dass man eine Stiefmutter kriegt, und das Ganze ist halt sehr realistisch dargestellt. Aber dann, sobald diese gute Fee kommt, ist es nur noch fantasievoll. Und Frau Holle ist ebenso real, fantasievoll und wieder zurück ins reale Leben. Und das glauben wir, dass die Kinder wahnsinnig fasziniert.
Ich glaube auch, dass die Kinder in dem Märchen Frau Holle ganz leicht einen Bezug herstellen können zu ihrem echten Leben. Zum Beispiel, wenn sie in der Puppenecke aufräumen helfen und das dann auch vielleicht sogar machen, obwohl sie nicht mal da dort gespielt haben, kriegen sie vielleicht einfach, sei es jetzt von der Erzieherin oder von der Kinderpflegerin, je nachdem, ein Lob und können das dann sozusagen ja mitnehmen und werden dadurch positiv bestärkt. Das ist ja bei der Frau Holle im Märchen zum Beispiel mit den Aufgaben des Brot rausholens genauso.
Das heißt, du sagst quasi, im Märchen Frau Holle wird Fleiß belohnt, und wer nicht fleißig ist, der kriegt am Ende quasi nichts, weil das Pech, das die er kriegt, ist ja nicht wirklich was wert.
Ja, genau. Und so können die Kinder mit dem Märchen der Frau Holle, glaube ich, viel einfacher was anfangen wie jetzt mit dem Märchen von Hänsel und Gretel.
Dann lasst sie natürlich jetzt auch überlegen, was für ein tatsächlichen Realitätsbesuch hat denn dann zum Beispiel Aschenputtel. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, als Kind höre ich Aschenputtel, dann kann ich natürlich sagen, ja, der Fleiß, den das hat, dieses Selbstbewusstsein, ist dann das in deine Augen auch irgendwas, was die Kinder mitnehmen können?
Ich glaube schon, weil man könnte ja zum Beispiel sagen, dass bei Aschenputtel, wenn man sich was wünscht oder wenn man ganz fest auf irgendwas hinarbeitet, weil Aschenputtel hat ja immer diese Aufgaben erledigen müssen, die was ihr die Stiefmutter auferlegt hat, und hat dann natürlich durch diese Hilfe der Tiere ja auch dann eine Belohnung erhalten. Und so, glaube ich, können die Kinder ja auch so eine gewisse Art und Weise an Lob mitnehmen.
Was mir da noch kommt ist, weil du das gerade mit den Tieren gesagt hast, das hat ja also dieses Gefühl von: Zusammen schaffen wir es, zusammen sind wir stark, weil es ist eine große Aufgabe, die einer allein nie bewältigen kann. Aber wenn wir alle zusammenhelfen, dann schaffen wir das. Ich denke, so ein Märchen kann natürlich auch so eine Gruppendynamik auslösen. So ein, wir schaffen das als Gruppe, keine Ahnung, in meinem Fall war es jetzt die Krokodilgruppe, wenn wir das miteinander anpacken, dann schaffen wir das. Und dann hat es natürlich auch so, wenn ich jetzt auf Hänsel und Gretel zurückgehe, es hat natürlich, vielleicht, wenn man es jetzt im Hortbereich eher verwenden darf, auch die Wirkung zum Song, da ist eine große Hürde, da ist was, das ist für mich quasi unüberwindbar, aber am Ende habe ich es aus eigener Kraft daraus geschafft, diesen Weg zum Gehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Kinder, wenn sie ein bisschen älter sind, wenn sie ein bisschen reifer schon sind, auch vom Kopf her, dass sie aus dem Märchen sich was Positives ziehen können.
Was mir jetzt noch einfällt ist, man muss natürlich auch sehen, dass ja diese Lösung vom Hänsel, dieses Brot zu streuen, ja auch eine durchaus kreative Lösung ist. Das heißt auch, dass man vielleicht den Kindern vermitteln kann, auch mal, oder man muss vielleicht auch mal um die Ecke denken, damit man zu dem Ziel kommt, das, was man erreichen möchte. Und dass es vielleicht auch nicht immer der, wie du schon gesagt hast, der leichteste Weg ist, sondern dass man vielleicht auch einfach die ein oder andere Niederlage mal einstecken muss, so wie es ja auch bei Hänsel und Gretel eben war, dass sie ja dann erwischt worden sind, dass sie diese Brotkrumen streuen zum Beispiel. Und dass man dann aber nicht aufgeben sollte. Und das ist aber auch, glaube ich, was, dass wirklich erst die älteren Kinder oder dass man mit den älteren Kindern einfacher rausarbeiten kann oder auch einfach mit Kindern herausarbeiten kann, die einfach schon viel Erfahrung mit Märchen haben.
Die meisten Märchen, wenn man sie in ihrer ursprünglichen Form sieht, sind ja auch in einer altdeutschen oder, ja, muss ja gar nicht unbedingt immer deutsch sein, aber in einer alten Schrift, in einer alten Sprache nur dargelegt. Viele Kinder finden diese alte Sprache wahnsinnig faszinierend. Da sind oft Wörter dabei, die man so im jetzt modernen Sprachgebrauch gar nicht mehr verwendet. Und da ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man die Kinder seine Wörter auch erklärt. Die muss man nicht während Märchen erklären, weil das macht oft so dieses Gefühl des Märchens kaputt. Aber dass man am Ende ein paar so Wörter sich rausgreift und die dann die Kinder ein bisschen näher bringt. Zwischendurch sollte man sowas nicht machen, weil, wie gesagt, dieses Märchen lebt ja von diesem Glitzer, von diesem Zauber, der während dem Erzählen eigentlich erst aufkommt und deswegen soll man das nicht unterbrechen.
Und was ich besonders gut oder was ich besonders wichtig finde an der ganzen Sache ist, dass man diese Sprache ja doch nutzen sollte. Zum einen, weil es einfach, ja, so einen Zauber macht. Das ist keine Sprache, die man alltäglich benutzt und die Kinder können sich dadurch auch nochmal leichter einfach abgrenzen. Die wissen, okay, jetzt ist diese alte Sprache einfach da und das ist für sie auch oft so ein Zeichen, jetzt sind wir in der Märchenwelt. Und das, glaube ich, ist auch eine ganz wichtige Sache, die man im Vorhinein, wenn man so ein Angebot plant, sich wirklich gut überlegen sollte, dass man sich auch dessen bewusst ist, wenn man das macht, dass man da in dieser alten Sprache bleibt.
Ich zum Beispiel, wenn eine Märchenstunde mache, ich lasse die Kinder durch einen so einen Gymnastikreifen durchsteigen mit so Chiffontücher drin. Und immer wenn das Kind da durchsteigt, tue ich übers Glockenspiel drüber und dann sage ich quasi, aber bereits ja in der Märchenwelt, herzlich willkommen in der Märchenwelt, seid gegrüßt. Und obwohl ich ja immer die andere bin, bin ich dann automatisch die Märchenerzählerin und viele Kinder schauen mir auch mit ganz anderen Augen dann an. Ich gehe mit in die Märchenwelt rein und ich gehe aus der Märchenwelt wieder raus. Und vielleicht, wenn man jetzt eine Kollegin an der Seite hat, die immer so sagt, ja, dann lassen wir jetzt die Kinder mal durch den Reifen durchsteigen und dann sind wir da in der Märchenwelt, palim, palim. Nein, ich finde es total wichtig, dass alle in die Märchenwelt mitgingen und auch alle aus der Märchenwelt wieder rausgingen.
Das, was Sie vorher auch schon gesagt haben, den Kindern einfach bewusst machen, dass jetzt, ja, in Anführungszeichen, andere Zeit oder eine andere Phase des Alltags gerade beginnt, um ihnen einfach auch klar zu machen, jetzt passiert was, was vielleicht mir sehr viel Angst macht am Anfang, sehr viel Aufregung in mir erwirkt, aber ich trotzdem weiß, ich bin geschützt in diesem Märchenland und kann auch aus diesem Reifen eben nachher wieder rausgehen und dann ist wieder die reale Welt da.
Ganz wichtig ist auch, dass wenn man zum Beispiel so ein Märchen macht, dass man sich natürlich ein Märchen am Anfang raussucht, das wo, sag jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt die schwerste Kost ist und dann muss man auch jedem Kind immer die Chance geben zum sagen, ich will nicht mit in dieses Märchenland. Manche Kinder kennen das einfach nur nicht der Backer, weil sie entweder wahnsinnig fantasievoll sind oder weil es eben noch nicht so sind, beziehungsweise wenn das einfach Ängste auslöst oder Unsicherheiten auslöst. Ich denke, es muss immer die Option B geben, dass man nicht mit ins Märchenland geht.
Eine Sache, die ich jetzt noch, ja, mit reinbringen würde, ist tatsächlich das, was wir vorher auch kurz schon angeschnitten haben, dass in der heutigen Zeit eine relativ große Diskussion entstanden ist, soll man Märchen noch erzählen oder eben nicht. Meiner Meinung nach, wenn man diese Dinge, die wir jetzt gesagt haben, dass es den Kindern bewusst ist, dass es jetzt eine Märchen oder eine Geschichte kommt, die ein Märchen ist oder die besonders ist und ihnen das auch ganz klar macht und ihnen auch die Chance gibt, das aufzuarbeiten mit uns, dann finde ich Märchen ein ganz, ganz wichtiges Mittel in der heutigen Zeit und aber auch nur ohne Bilder, weil ich einfach der Meinung bin, dass jeder seine eigene Fantasie da leben lassen sollte.
Ja, ich bin absolut deiner Meinung. Ich bin so ein kleiner Märchenfreak. Ich darf nie darauf verzichten, wo ein Märchen zu verzeihen. Ich zum Beispiel unterteile manchmal meine Gruppe, einfach altersbedingt, in die 3- und 4-Jährigen und dann in die Vorschulkinder und so, damit ich einfach auch verschiedene Märchen hernehmen kann und das für jede Altersstufe und beziehungsweise für jede Entwicklungsstufe eigentlich passend ist. Es gibt nämlich ja genauso gut Vorschulkinder, die wo das überhaupt nicht backern. Und dann muss man da einfach auch sagen, okay, du darfst in der anderen Gruppe mitgehen, nicht weil du das noch nicht kapierst, sondern ja, weil das einfach du in der Gruppe 1 an dem Tag mit dabei bist. Ich mehr hat niemals auf Märchen verzichten, Caro.
Ja, ich glaube auch, dass vielleicht auch der ein oder andere ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern großen Respekt hat, dass er vielleicht einfach Angst hat, die Kinder da nicht so zu catchen oder zu kriegen und vielleicht einfach auch unsicher ist oder selber einfach vielleicht mal eine schlechte Erfahrung einfach gemacht hat. Wobei ich einfach der Meinung bin, dass man dann wirklich viele Möglichkeiten mittlerweile auch hat, sei es jetzt irgendwie auch so Kurse zu belegen, wo es aber auch wichtig ist, gute Kurse zu belegen, wo man sowas vielleicht einfach auch lernen kann.
Man kann ja einfach einmal, was ich, seinem Freund oder einer guten Freundin oder auch der Mama mal so einen Einstieg vormachen, wie man den in so ein Märchen einsteigen darf. Oder man kann sich das mal ja einfach davor ausmalen, was kann da denn passieren, wenn ich das so mache und was war denn so mein Plan B? Weil uns muss man sich bewusst sein, wenn man in so einem Märchenland einmal drinnen ist, dann sollte man auch in dieser Rolle der Märchenerzählerin oder des Märchenerzählers bleiben. Deswegen ist es immer total praktisch oder wichtig, wenn man sich eine Kollegin oder einen Kollegen mitnehmen kann, der dann zur Not das Kind quasi auf dem Schoß nimmt oder mit dem Kind das Märchenland verlässt, wenn es die Situation einfach nicht mehr aushält. Nicht unbedingt, weil es Angst haben oder Panik. Manche Kinder ist es einfach so surreal, dass sie das ja nicht verarbeiten wollen oder können, und deswegen war es wichtig, dass man jemanden dabei hat, der das Ganze zur Not auch abbrechen kann.
Ja, ihr seht schon, wir haben so zu dem Thema unsere ganz klare Meinung. Wir wollen jetzt aber natürlich auch keinen, der jetzt sagt, nee, er traut sich an das Thema nicht so ran oder er findet das einfach nicht richtig oder nicht gut, irgendwie davon überzeugen, dass er das machen sollte. Jeder hat da einfach seine eigene Meinung dazu und das ist auch vollkommen in Ordnung.
Caro, da pflichte ich dir absolut bei. Ich finde auch, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und damit jeder jetzt auch Zeit hat, darüber nachzudenken, welches Märchen er vielleicht verzeihen kann, beziehungsweise vielleicht ist der ein oder andere jetzt schon auf dem Weg und holt sich das alte Märchenbuch, das er irgendwann einmal geschenkt gekriegt hat, darf ich jetzt Servus zu euch sagen. Pfiat ist, dass ihr uns wieder zurückgehört habt und ich freue mich schon auf den nächsten Mittwoch. Bis dann!
Ja, und zum Schluss wieder unsere altbekannte Werbung, unser Werbeblock sozusagen. Uns würde es total freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, auf Facebook folgt, wenn ihr uns über Deezer anhört, Spotify oder iTunes und vielleicht auch bei iTunes mal eine Bewertung dalasst. Danke und pfiat euch!